Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Und auch wenn das nicht die letzte Folge in unserem Blog ist, haben wir heute schon einen Special Guest bei uns, Ernst Darloff.
Ja, hallo. Hallo Tobias. Hallo lieber Ernst. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über Hörgeräte zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Stefan, bevor wir in die Folge einsteigen, vielleicht willst du kurz unseren Gast vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also Ernst, du bist übrigens unser erster Gast, der kein Arzt ist. Vielleicht an der Stelle ganz interessant und wichtig. Und es ist auch gut so, denn die ganz klugen Leute werden eben nicht Ärzte, sondern Ingenieure. Und die erfinden dann was Neues. Und,
das verbuche ich unter Koketterie.
Das darfst du sehr gerne. Irgendwas muss ich ja gut können, ne? Also über die gepulsten DPOAEs, die natürlich auch in eurer Arbeitsgruppe entwickelt und etabliert wurden, haben wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen, also zumindest erwähnt. Aber darum geht es heute mal nicht. Und obwohl das auch ein super spannendes Thema ist und ich glaube auch da gibt es eine Ausgründung, also ihr habt eine Firma gegründet, so heißt das an der Uni, sprechen wir über was anderes.
Genau. Wir sprechen heute so ein bisschen über die Therapie der Hörstörung, die wir das letzte Mal ja besprochen hatten. Und konkret sprechen wir über Hörgeräte. Und ihr habt ja ein neues Hörgerät entwickelt, was letztlich ganz anders arbeitet wie diese etablierten Hörgeräte, die wir alle kennen. Und da ist natürlich eine spannende Frage, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ja, die Idee hatte natürlich einige Eltern. Wir hatten ein Verbundprojekt zu aktiven Mittelohrimplantaten hinter uns und dabei wurde zusammen mit einem Fraunhofer-Institut ein neues Aktoprinzip, wie man Schall oder auch Vibration erzeugen kann, entwickelt. Und da kam dann die Idee auf, das könnte man ideal am Trommelfell einsetzen.
Okay, also schon mal erster kleiner Hint, sozusagen die Ankopplung von diesem neuen Hörgerät ist am Trommelfell. Und bevor wir da jetzt nochmal in die Tiefe gehen, weil es nämlich wirklich ultra spannend ist, vielleicht ein kleiner allgemeiner Exkurs über Hörgeräte und den aktuellen Stand, wo wir da gerade sind. Im Prinzip sind die konventionellen Hörgeräte, die wir haben, ja ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Und die Geräusche, die von außen ankommen, werden so verstärkt, dass der Mensch sie besser verstehen kann. Ich glaube, das ist so relativ klar.
Genau, und an der Stelle können wir vielleicht auch schon die erste Unterscheidung treffen. Wir haben IDO und HDO-Geräte, also Geräte im oder hinter dem Gehörgang.
Ja, Ernst, aus Sicht des Ingenieurs, der selbst ein Hörgerät entwickelt hat, was sind so die Vor- und Nachteile von einem hinter dem Ohrgerät und einem in dem Ohrgerät?
Ja, ein hinter dem Ohrgerät, das ist natürlich ästhetisch nicht ganz so schön. Und ein in dem Ohrgerät ist heutzutage praktisch immer ein Gerät, das fast vollständig im Gehörgang verschwindet und so gut wie unsichtbar ist. Das ist sicherlich für die meisten Betroffenen ein starkes Argument. Aber vielleicht muss man erst die Unterscheidung offene und geschlossene Versorgung ansprechen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Das wissen sogar viele HNO-Ärzte nicht, was es ist. Ja. Erzähl mal.
Ja, also auch bei einem hinter dem Ohrgerät hat man ja was im Gehörgang. Mhm. Und zwar ist das normalerweise ein Schallschlauch in einem Körbchen, das man da einsetzt. Das will ich jetzt mal im Folgenden ein Gehörgangsmodul nennen. Es gibt natürlich auch die Hörgeräte, bei denen ein Lautsprecher also elektrisch verbunden ist und dann im Gehörgang sitzt. Und offene und geschlossene Versorgung heißt im Prinzip, ob dieses Gehörgangsmodul, gehört es nun zum hinter dem Ohrgerät oder zum im Ohrgerät, ob das luftdicht verschlossen ist. Wenn es luftdicht verschlossen ist, dann wird der verstärkte Schall, der im Gehörgang das Trommelfell anregt, nicht so sehr nach außen zum Mikrofon rückübertragen.
Genau, das nennen wir dann eine Otoplastik. Ne, das ist so, der Akustiker fertigt das an. Das ist so ein angepasster Stöpsel, der genau in den Gehörgang reinpasst, wo eben dann der Schlauch oder das Mikrofon reinmündet. Ne, also Otoplastik, ein Begriff bei Hörgeräten.
Exakt. Und weil diese Rückkopplung des verstärkten Schalls auf das Mikrofon prinzipiell die Hörgeräteentwicklung ganz lange behindert hat, ist es auch heute praktisch so, dass ein in dem Ohrgerät immer verschlossen ist oder wenigstens nur eine ganz kleine Belüftungsöffnung hat, weil das Mikrofon dort ja direkt auf der Außenseite liegen muss und damit ist es ganz nah an dem verstärkten Schall.
Gut, ketzerische Frage, die liebe ich ja. Also wir haben jetzt beim in dem Ohrgerät den Vorteil, dass wir per se schon Verschluss haben, also einen akustischen Vorteil. Wir haben einen ästhetischen Vorteil. Wieso gibt es überhaupt noch HDO-Geräte?
Ja, ganz einfach, weil das hat eigentlich zwei Gründe. Der eine ist, eine geschlossene Versorgung ist einfach nicht so angenehm. Man schwitzt, es kann Gehörgangsunverträglichkeiten geben, aber vor allem hat man auch Autophonie oder Okklusionsgefühl. Das heißt, man nimmt die eigene Sprache unnatürlich wahr. Und es gibt aber auch einen wichtigen technischen Aspekt, weil auch heute noch es eine extreme Herausforderung ist, die ganze Technologie, die man gerne in so einem Hörgerät hätte, das ist ja eine Batterie oder ein Akku heutzutage manchmal, die ganze Signalverarbeitung, Mikrofon und Lautsprecher in ein so kleines Volumen zu bekommen.
Ich hatte mal für mich abgespeichert, dadurch, dass bei dem HDO-Gerät eben Mikrofon und Prozessor getrennt sind und das Mikrofon nicht im Gehörgang ist, kann man da ein bisschen mehr Power geben. Also die sind auch noch da, wenn die in dem Ohrgeräte eben die Verstärkung nicht mehr liefern. Ist das mit der heutigen Technik noch so oder bin ich da quasi auf altem Stand?
Ja, also da ist auf jeden Fall was dran. Wenn das in dem Ohrgerät vollständig verschlossen ist, also gar keine Belüftung hat, dann kann es auch recht hohe Verstärkungen erzeugen. Meines Wissens bin ich aber, da bin ich jetzt nicht der Top-Experte, wird man eine Powerversorgung damit trotzdem nicht bekommen, also bei erheblicher Schwerhörigkeit.
Kann ich gleich was zu sagen, habe ich ein ganz interessantes Gutachten geschrieben. Vielleicht nochmal ganz kurz zur natürlichen Schallaufnahme. Ist nämlich auch ein Punkt, der immer wieder adressiert wird. Ich meine, der natürliche Schalleingang ist nun mal der Gehörgang, drumherum ist die Ohrmuschel und beim HDO-Gerät ist ja das hinter dem Ohr.
Ja, ganz richtig. Das war schon immer ein wichtiger Aspekt. Beim in dem Ohrgerät hätte man dann am liebsten ein Gerät, das tief im Gehörgang liegt, vielleicht im knöchernen Gehörgang. Aber prinzipiell ist das richtig, man hat die naturgetreue Raum. Akustik und damit natürlich einen erheblichen Vorteil, wenn mehrere Sprecher da sind und man die räumlich auseinanderhalten will.
Gibt es denn heute noch Unterschiede im Preis? Also IDO, HDO, was ist da was günstiger oder teurer oder sind die mehr oder weniger im gleichen Range?
Da kann ich nicht viel zu sagen.
Ja, also ich habe nicht die letzte Quartal 2025 Daten, aber es ist immer noch so, das ist, glaube ich, keine, ich sag mal, Kassengeräte, was die Finanzierung angeht, kommen wir ja gleich noch drauf, keine IDO-Kassengeräte gibt, soweit ich weiß, sondern das sind alles HDO-Geräte. Also eben diese technische Herausforderung, alles in so ein kleines Gerät zu kriegen, spiegelt sich auch nochmal in dem Preis wider. Ich habe das Gefühl, dass die Hersteller müssen ja alle in Deutschland einen Mindeststandard anbieten. Den besprechen wir gleich noch. Oder ich kann es vielleicht auch jetzt sagen. Das sind, alle Geräte müssen digital sein. Die müssen alle 6 Kanäle haben. Als sie diese Mindeststandards eingeführt haben, waren es 4 Kanäle. Die müssen eine Störschallunterdrückung und so eine Rückkopplungsunterdrückung haben und mehrere Programme. Und das Lustige ist, als sie vor 10, 12 Jahren das erste Mal so eine scharfe Richtlinie eingeführt haben, ist, würde ich sagen, gefühlt die Hälfte der Geräte vom Markt geflogen, weil die analog waren und technisch zu schlecht waren. Das heißt, die Hersteller haben halt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt sagt, Schrott auf den Markt gebracht für die Kassenversorgung und haben dann nur die teureren Geräte, die auch dann echten Benefit hatten, dann teurer gemacht. Und ich denke, so ein ganz bisschen ist das vielleicht bei den IDO-Geräten, also im Gehörganggeräten, immer noch so. Aber das ist jetzt eine absolute Mutmaßung.
Und bevor wir jetzt da einsteigen und zu technisch werden, und wir wollen ja dann auch noch im Detail über eben das neue Prinzip des neuen Hörgerätes von dir, Ernst, sprechen und auch so ein bisschen auf die Thematik Medizinprodukt eingehen, nochmal Schritt zurück, die Verordnung. Also Verordnung eines Hörgerätes ist ja in Deutschland für die gesetzlich versicherten Patienten ist die Erstversorgung durch einen Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja. Und da gibt es spezifische Grenzwerte, Spielregeln, an die man sich halten muss. Die sind besonders wichtig. Und da hast du schon ein paar Sachen gesagt. Ich glaube, die sollten wir einmal ganz konkret nennen. Also bei der beidohrigen Versorgung muss im Tonaudiogramm, Reintonaudiogramm, zwischen 500 Hertz und 4 Kilohertz auf dem besseren Ohr mindestens in einer Frequenz ein Hörverlust von 30 Dezibel vorliegen.
Genau. Und dann ist ganz wichtig, das ist das Arbeitspferd bei Hörgeräten, die sprachaudiometrische Messung im Freiburger Einsilbertest. Ne, da hatten wir schon in der Diagnostik drüber gesprochen. Und da ist die Lautstärke 65 dB. Und die Patienten dürfen nicht besser als 80% sein. Also die dürfen maximal 80% verstanden haben. Sonst kann man kein Hörgerät rezeptieren.
Und wenn das eine Ohr eben darüber liegt, also besser ist als diese Grenzwerte, dann kann man auch nicht beidseitig verordnen. Das heißt, dann kann man nur ein Ohr mit einem Hörgerät versorgen.
Genau, also vielleicht ganz wichtige Take-Home-Message. Man muss ein Tonaudiogramm machen und Sprachaudiogramm, es sei denn, man hat Patienten, die können Sprachaudiogramm nicht durchführen, gibt es ganz selten mal. Und da ist der wichtige Grenzwert eben 65 dB im Sprachaudiogramm, Einsilber 80%. Und es gibt mittlerweile auch Untersuchungen im Störschall. Das ist mittlerweile sogar reguliert. Das heißt, dass man, das ist ja für uns in der Klinik wichtiger, eine Störschalluntersuchung. Da gelten etwas andere Grenzwerte, hat sich aber im Moment in der Praxis noch nicht durchgesetzt. Und wenn der Patient dann sein Hörgerät hat, müssen wir das auch nochmal überprüfen. Und diese Überprüfung macht man dann im Freifeld. Das heißt, bei der Indikation hat man Kopfhörer, bei der Überprüfung ist man im Freifeld wegen mit Lautsprechern, weil man halt mit Hörgeräten, mit Kopfhörern nicht so gut verstehen kann.
Und eben im Freifeld muss dann, damit das Hörgerät auch wirklich was hilft, im Sprachaudiogramm ein Gewinn von mindestens 20% vorliegen.
Deswegen auch die 80%, weil wenn du halt 85% verstehst, kannst du keine 20% gewinnen. Klingt dämlich, aber ist eine ganz einfache Erklärung. Ja?
Gut, jetzt haben wir bislang über diese klassischen Hörgeräte, also HDO, IDO gesprochen. Es gibt da noch speziellere Versorgungsformen, wie zum Beispiel knochenverankerte Hörgeräte oder eine Crossversorgung.
Also zum Gros der knochenverankerten Hörgeräte sprechen wir in der nächsten Folge noch, gemeinsam mit dem CI, weil die eben implantiert werden. Also ist eine Operation notwendig und die sind auch technisch sehr gut. Es gibt auch Knochenleitungsgeräte, die man ohne OP verwenden kann. Schon sehr lange gibt es so ein Stirnband, weil da muss halt ein gewisser Druck von diesem Aktor auf den Knochen, also meistens das Mastoid, vorliegen. Und das hat man in der Regel genommen bei Patienten mit einer Gehörgangsstenose. Also enger Gehörgang oder Mittelohr ist missgebildet, aber das Innenohr funktioniert sehr gut. Jetzt haben wir mittlerweile ein ziemlich cooles Gerät. Das wird aufs Mastoid aufgeklebt. Ich will jetzt keine Werbung machen für die Firma, aber das funktioniert wirklich gut. Ist eigentlich nur so als Übergangsgedacht gewesen. Das heißt, Patienten werden am Ohr operiert und haben dann für mehrere Wochen eine Tamponade im Ohr. Und dann eben klebt man den Hörgerät hinten aufs Mastoid. Aber das funktioniert auch bei anderen Patienten sehr gut und hat eine sehr gute Hautverträglichkeit.
Alternativ gibt es dann noch bei der einseitigen Ertaubung eben diese Cross-Geräte. Das steht für Contralateral Routing of Signal. Und da ist es so, dass das Mikrofon auf dem Ohr mit dem Hörverlust platziert wird. Und da nimmt man das Geräusch eben auf. Und das Geräusch wird dann in der Regel drahtlos an den Hörer auf dem besseren Ohr gesendet. Das Gehirn verarbeitet das Signal eben dann vom besseren Ohr und ermöglicht im Idealfall damit auch ein räumliches Hören. Und beim Bicross wird auf dem besseren Ohr zusätzlich dann nochmal verstärkt.
Genau, also früher hatte man dann so eine Brille, wo das Kabel durchgeführt wurde. Heute mit Bluetooth geht das natürlich kabellos. Meine Erfahrung mit diesen Cross-Geräten ist gemischt. Also ich würde sagen, dass so Pi mal Daumen 80% nicht so gut damit klarkommen und das am Ende gar nicht nutzen oder dann auch wieder zurückgeben beim Akustiker. Aber ein Teil profitiert davon. Und bevor wir ein CI einsetzen bei einseitig ertaubten Patienten, muss eigentlich so eine Cross-Erprobung vorher gelaufen sein, weil ein CI sehr teuer ist und auch eben invasiv. Und manche Patienten kommen damit gut klar.
Apropos teuer, das ist immer ein wichtiger Punkt. Was zahlt denn eigentlich momentan die gesetzliche Krankenkasse für so ein Hörgerät dazu?
Ganz genau kann ich es nicht sagen. Es sind etwas mehr als 700 Euro im Moment, soweit ich weiß. Es wird immer wieder angepasst und dann kommen noch so ein paar Nebenkosten dazu, wie zum Beispiel die Otoplastik, die hatten wir ja schon erwähnt. Und wenn man eben sehr schwerhörig ist und ein spezielles gepowertes Hörgerät braucht, die sind also in diesem Katalog von dem gemeinsamen Bundesausschuss genau benannt, dann gibt es etwas mehr Geld.
Und ein neues Hörgerät kann man in der Regel alle 6 Jahre bekommen, es sei denn, man hat einen extrem ausgeprägten Hörverlust, der jetzt neu aufgetreten ist. Aber insgesamt ist es natürlich schon ein großer Markt.
Genau, also Kinder kriegen es alle 5, glaube ich, aber das ist schon ein sehr großer Markt und wie gesagt, das Hören erholt sich mit der Zeit nicht. Und ja, da kommen wir zu dir, Ernst. Also da gibt es ja schon brutal viele Player am Markt, die teilweise ganze Fahrerteams oder ich vielleicht mittlerweile sogar Formel-1-Teams sponsern, ich weiß es nicht, also sehr große Konzerne. Und diese Geräte sind alle ziemlich ähnlich. Was ist denn jetzt das Besondere an der Hörkontaktlinse?
Ja, die Hörkontaktlinse hat ein Kernstück und das ist ein Aktor, der auf dem Trommelfell haftet. Das heißt, das Hörsystem wird vibratorisch angeregt und nicht über akustischen Schall.
Okay, also eine direkte Ankopplung. Gibt es da Untersuchungen, wie der Unterschied ist Energieverlust? Also zum Beispiel auch, ich ziele dann auch auf Fragen wie Batterielebedauer und so Sachen. Die sind ja da auch nicht ganz unwichtig, ne?
So ist es. Insbesondere, wie wir schon besprochen haben, wenn man an Lösungen denkt, die im Gehörgang sitzen. In der Tat ist es etwas günstiger, weil Luftschall, der in einer offenen Versorgung nach außen dringt, letztlich den Energieverlust darstellt. Er ist allerdings in unserem Fall auch wesentlich günstiger, weil der Aktor, das ist eben eine neue Technologie, Piezo-Dünnschicht-Technologie sagen wir dazu.
Also ein Piezo-Aktor.
Ja, ein Piezo-Aktor. Aber eben ein Dünnschichtaktor, der mit niedrigen Ansteuerspannungen auskommt und in einem Wafer-Verfahren relativ aufwendig hergestellt werden muss, kann praktisch jede Frequenz exakt mit derselben Spannung versorgen, während die elektromagnetischen oder elektrodynamischen Speaker, die haben immer ein Resonanzmaximum und die elektrische Ansteuerung muss eben mit verschiedenen Situationen klarkommen. Deswegen ist in der Praxis der Energiebedarf des Aktors wesentlich geringer.
Das heißt auch, also ich weiß das jetzt natürlich schon, aber das heißt auch, dass du mit der Hörkontaktlinse wesentlich besser und ein breiteres Frequenzspektrum anbieten kannst, eben auch hohe Frequenzen, ne?
Das ist es. Aber vor allem auch niedrige Frequenzen. Beides ist wichtig. Ein konventionelles Hörgerät, zumindest in der offenen Versorgung, die von den allermeisten Patienten vorgezogen wird, hat immer den Nachteil, dass die beste Verstärkung gerade so bei 2-3 Kilohertz geliefert werden kann. Und das ist dann ausgerechnet auch noch die Frequenz, bei der das Hörgerät am empfindlichsten ist gegen akustisches Feedback. Das ist eine Begrenzung, die man eben in einer geschlossenen Versorgung ein bisschen mildern kann. Aber die Hörkontaktlinse kann auch in einer völlig offenen, also theoretisch in einer völlig offenen Versorgung, breitbandig von 50 Hertz bis 20 Kilohertz im Prinzip arbeiten.
Das ist ein relativ cooles Wirkprinzip. Jetzt so einen Schritt nochmal zurück, wenn man jetzt diese Idee hat, von der Idee zum Produkt. Wir hatten schon in unserer Folge zur DIGA gehört. Das ist in Deutschland jetzt nicht so einfach, sowas zu entwickeln. Wie kann ich mir vorstellen beim Medizinprodukt? Wie ist der Prozess von so einer Entwicklung? Also ich glaube, nach dem, was ich bei der DIGA gehört hatte, ist das ein ziemlich steiniger Weg.
Ja, es ist wahrscheinlich bei bei der Entwicklung neuer Medizinprodukte meistens so, dass es zu Anfang ein Forschungsprojekt gibt. Und da ist natürlich noch alles sehr einfach. Man hat bereits die Drittmittel eingeworben und testet eine Idee aus. Und dann kommt irgendwann der Schritt, wo das in eine Ausgründung geht oder natürlich auch von einer größeren Firma die Idee übernommen wird. Und dann damit kommen die Zulassungsproblematiken. Und wenn man das als Startup macht, ist das natürlich eine Riesenhürde. Das geht heutzutage nach der Medical Device Regulation. Und an und für sich könnte man da am besten gleich 3 Stellen für vormerken. Dafür hat man aber immer nicht das Geld. Ne?
Ja, Geld ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also die Finanzierung, du sagtest, es geht dann über ein drittmittelgestütztes Projekt. Aber dann muss ja jemand auch daran glauben, dass man mit dem Projekt, mit diesem Gerät auch Geld verdienen kann. Und dann braucht man ab Punkt X, also nehmen wir mal an, da steigt jetzt nicht, ich sage jetzt mal Phonak oder sowas ein, sondern man will eigentlich das selber schaukeln oder ja, dann Startup-mäßig. Wie holt man für sowas Geld rein? Wo gibt's, also ich meine, es geht jetzt auch darum, schlussendlich hier junge Forscher oder junge Kliniker, die so eine Idee haben, ein bisschen was an die Hand zu geben. Wen rufe ich an? Ich finde, das sind ganz wichtige Tipps. Ne?
Ja, ganz richtig. Wenn man eine Idee hat, deren Innovationsgrad vielleicht nicht ganz so groß ist wie die von der Hörkontaktlinse, also wo die Idee nicht in einem so großen Kontrast steht zu denen, die den Markt beherrschen, dann ist sicherlich der richtige Weg, dass man auf die Firmen zugeht.
Okay.
Das haben wir in manchen Fällen auch getan. Aber die Firmen reagieren dann eben, also die sehen ja, dass das eine unreife Geschichte ist und dass man da noch relativ viel Geld reinstecken muss. Und ihr Markt funktioniert ja, also da rennt man häufig gegen eine auch nachvollziehbare Wand. Und dann steht man vor der Fragestellung, wollen wir es selber machen? Und dann gibt es heutzutage an den Universitäten in der Regel Strukturen, die einem helfen. Zum Beispiel gibt es hier eine Erfindersprechstunde und so weiter und so fort. Also man bekümmert sich erst um Patente und versucht, Leute ausfindig zu machen, die finanzieren oder Strukturen, die finanzieren. Und ganz wichtig zu wissen ist aber, es gibt auch Förderprojekte für diese Übergangszeit. Und das hat die Vibrosonic zum Beispiel, die diese Hörkontaktlinse sozusagen kommerzialisiert, hat das auch in Anspruch genommen. Da gibt es die BMBF Exist-Projekte und die Go-Bio-Schiene.
Also BMBF ist Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.
Genau.
Vielleicht nochmal diese Abkürzung, ganz wichtig für uns, weil die viel Uni-Forschung machen und gerade im Übergang, sage ich mal, Technik und Forschung ist das gerade für diese technischen Projekte ein ganz wichtiger Sponsor. Ne?
So ist es, so ist es. Und das kann man sozusagen also ganz altertümlich als VW und Rolls-Royce bezeichnen. Exist ist der VW und Rolls-Royce, da bekommt man Geld für 3 Jahre. Und in diesen 3 Jahren wird ein Gremium von vielleicht 3 Forschern oder was weiß ich, die Medizinern, Ingenieuren, die diese Idee haben und die wirklich ihre Existenz in diese Firma tragen wollen, einbringen wollen, die werden dann für 3 Jahre finanziert und kriegen noch Geld dazu, um zu realisieren, was zu realisieren ist. Und in dieser Zeit werden sie auch gecoacht und müssen sozusagen in einem strukturierten Prozess Geld einwerben. Denn nach diesen 3 Jahren kriegen sie definitiv kein Geld mehr.
Okay, und das ist aber nicht so BAföG-mäßig, dass man einen Teil zurückzahlen muss, sondern das ist eine...
Nee, Genau.
Das ist eine echte Förderung. Ja,
das ist
cool.
Eine echte Förderung. Und bei Exist sind es, glaube ich, 1,5 Jahre und die Vibrosonic hatte nur Exist gekriegt und musste dann sehr schnell sehen, dass sie auf die Füße kam.
Und du hattest jetzt vorhin gesagt, man kann natürlich auch zum gewissen Zeitpunkt, also wenn man so einen gewissen Meilenstein erreicht hat, kann man Firmen ansprechen. Wie stelle ich mir das konkret vor? Ich gehe jetzt da nicht auf die Homepage, gucke im Impressum und rufe da beim Servicetelefon an. Da muss ich ja auch irgendwie einen Kontakt haben. Wie kommt man denn da dran? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, an solche Kontakte, an die richtigen Kontakte bei den Firmen zu kommen?
Ja, entweder hat man erfahrene Leute schon an der Hand. In unserem Fall zum Beispiel war das Professor Zenner, der sich schon lange Jahre mit solchen Themen beschäftigt hatte.
Und den haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Also ja, das ist ein umtriebiger Fuchs. Liebe Grüße an der Stelle. Das
genau.
Ist sein uneingeschränktes Kompliment. Ja.
Aber da kann man auch selber findig sein. Es ist schon in der Regel so, dass man Interesse wecken kann mit guten Ideen. Das Problem ist immer, man muss an die richtigen Leute rankommen. Und selbst wenn man nur einen Vertriebler findet, wird der in der Regel einem den Kontakt zu der erforderlichen Hierarchiestufe, ob es jetzt gleich der Vorstand ist oder eine Zwischenebene, das kann man kriegen. Da muss man findig sein und Energie reinstecken.
So, jetzt kommt das Unwort der EU-MDR. Also diese Medical Device Regulatory, die macht es ja nicht so einfach, diese Medizinprodukte dann schlussendlich Entwicklung voranzutreiben und dann auch in Studien zu gießen. Was sind denn so die größten Hürden?
Ja, die größte Hürde ist letztlich, denke ich, dass das vielleicht für ein Start-up, das mit sehr wenigen Leuten ja letztlich immer noch eine Idee ausprobiert, ist das eine enorme finanzielle Belastung, personell und finanziell.
Also sind wir da schon im siebenstelligen Bereich dann?
Das geht leicht, ja.
Okay, also das ist natürlich viel Geld für etwas, wo man... Nicht weil, und,
ja, also man wird es, also die Herausforderung liegt darin, man muss ein Qualitätsmanagement für die Firma aufstellen. Das ist etwas, wo ein Jahr Arbeitszeit extrem sportlich ist. Also es sei denn, man macht, klar, das kann man auch einfacher machen, wenn das Unternehmen einfach ist, aber wenn man Medizintechnik macht, ist es nicht realistisch. Also mindestens ein Jahr. Dann hat man aber auch das Problem, man kann nicht jemanden einstellen, der schon wahnsinnig viel Erfahrung auf dem Gebiet hat, weil den könnte man nicht bezahlen. Das heißt, es wird dann doch eher in Richtung 2 Jahre gehen. Und dann muss man nach dem ersten Jahr, wo man den ersten Schritt in Richtung Firmenzertifizierung getan hat, muss man das Medizinprodukt selber zertifizieren. Und da kann man, also ein Jahr wäre auch da extrem sportlich. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für einen Umfang das Projekt hat. Aber allein durch die Dokumentationsvorschriften ist ein enormer Umfang der Verfahren, die man angeben muss und die in dem Stadium objektiv auch eigentlich nicht nötig sind zum Teil, ist erforderlich. Auf der anderen Seite ist das Gute, dass wenn das mal da ist, und die Firma hat das Glück, dass sie expandieren kann, dann ist es natürlich gut, dass das schon alles steht und man es nicht im laufenden Betrieb nachrüsten muss.
Also wieder relativ viele Hürden. Ganz konkret, welche Hürden habt ihr denn jetzt mit der Hörkontaktlinse schon genommen? Welche müsst ihr noch nehmen? Wo steht ihr denn?
Die Firma Vibrosonic, wenn ich mich recht entsinne, war das 2018, als die gegründet wurde. Die hat diese Hürden jetzt genommen. Das war ja noch die Übergangszeit. Die musste erst mit der MDD, also der Directive und nicht der Regulation, also das war noch die Übergangszeit von MPG nach MDR, damit dealen. Das ist auch nicht einfach gewesen, aber die hat im Prinzip jetzt sowohl die Firma als auch das Produkt, das erste Produkt, die Vibrosonic Alpha, zertifiziert.
Du sagtest jetzt Gründung 2018. Wie lange hat es jetzt sozusagen von der, sagen wir mal, wir haben einen ersten funktionierenden Prototyp bis zur Zulassung? Wie lange dauert, hat jetzt in dem konkreten Fall das gedauert? Pi mal Daumen.
Ja, im Prinzip bis jetzt 2023, 2024, also 5-6 Jahre. Da muss man sagen, das war eben auch noch nicht, also zu Anfang bei Gründung war nur dieser Aktor da. Das ist ja noch kein Hörgerät.
Und vielleicht auch nochmal wichtig, der Zeitpunkt, bis man einen funktionierenden Prototyp hat. Also der Zeitraum zwischen Idee, Start des Projekts und wir haben was. Wie lange hat das denn gedauert?
Ich würde schätzen, nach meiner Erinnerung, ungefähr 2 Jahre, bis man sagen kann, das ist jetzt ein Prototyp, der Außenstehende überzeugen kann, dass das was werden kann. Das hängt aber total natürlich von der Idee ab und was man vorher im Labor entwickeln konnte.
Hast du eine Idee, wie hoch so der Prozentsatz ist, vielleicht aus der Erfindersprechstunde, von den Leuten, die auf der Strecke bleiben? Also ich meine, ihr habt es jetzt ja quasi ins Ziel geschafft. Wie ist so die Sterbensrate? Also bei dem Podcast wissen wir, die liegt bei 95%, glaube ich.
Ja, also da kann ich auch nur den Rumor berichten, der sagt wohl so, dass einer von 7 durchkommt.
Okay. Ja, aber das ist schon mal eine relativ
klare... Das ist
klare...
ja auch in Ordnung.
Wenn man einer ist, ja?
Nee, also ich meine, das ist ja logisch, das ist eine Idee. Wenn sie neu ist, dann hat sie auch viele Unwägbarkeiten. Wenn sie nicht neu ist, dann hätte sie schon einer der etablierten Partner gebracht.
Ja, genau. Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zu der Hörkontaktlinse selber, weil da sind so ein paar Sachen, die haben wir ja noch nicht angesprochen. Wir sind ja auch noch im Bereich Hörgeräte. Die wird jetzt ja direkt aufs Trommelfell aufgesetzt, ne?
Ja.
Da wird eine Art Kontaktfilm eingebracht, eine Flüssigkeit, das ist ein Öl, glaube ich, ne?
Ja.
Damit es sozusagen besser anhaftet.
Mhm.
Und dann ist das Ding erstmal im Ohr drin, ne?
So kann man sagen. Allerdings muss man ja vielleicht noch erwähnen, dass das eben nicht, leider eigentlich noch nicht das vollständige Hörgerät ist, sondern das ist ja nur der Schallgeber oder der Vibrationsgeber, wenn man so will, also der Aktor. Und in unserem Fall ist das so, dass dieser Aktor mit einem hochflexiblen elektrischen Leiterbändchen mit einem kleinen Gehörgangsmodul verbunden ist. Und dieses Gehörgangsmodul sitzt im knöchernen Gehörgang, also ganz tief. Ja. Und dieses Gehörgangsmodul ist belüftet, ist also damit formal eine offene Versorgung. Und es ist bisher nur die Schnittstelle. Das heißt, in dem, was gegenwärtig in Studien ausprobiert wird und in Probanden oder auch Patienten benutzt werden kann, ist da praktisch eine Magnetschnittstelle. Und an diese Magnetschnittstelle kommt dann so ähnlich wie bei Mac mit einem Magnetsteckerchen ein hinter dem Ohrteil.
Es kommt was direkt aufs Trommelfell, es kommt was in den Gehörgang. Das hört sich für mich jetzt erstmal so an, als ob das jetzt nicht der Hörgeräteakustiker in der Fußgängerzone einsetzt, sondern das ist jetzt für mich eher was, was der HNO-Arzt macht.
So,
ist das richtig?
So ist es. Genauso wird es gemacht. Es gibt auch noch gar nicht so viele Ärzte, die das schon gemacht haben. Die müssen dann natürlich ein bisschen eingelernt werden, aber der HNO-Arzt, kennt ja die Behandlung des Trommelfells. Der macht da vielleicht auch mal einen Schnitt rein oder legt eine Paukenröhre oder dergleichen. Deswegen ist er erforderlich an dieser Stelle. Das wird ja auch unter dem Mikroskop gemacht.
Und wenn das jetzt auf dem Trommelfell sitzt, dieser Aktor, und quasi im knöchernen Gehörgang, dann ist das jetzt primär ja mal nichts, was der Patient abends, so wie die konventionellen Hörgeräte, die werden ja abends irgendwie in die Schublade gelegt und morgens in der Schublade vergessen. Das ist ja dann was, was dauerhaft vor Ort bleibt.
So ist es. Man redet da von Extended Wear Technologie. Also das ist inzwischen ein Begriff, weil es ja auch das Lyra gibt, also ein in dem Ohrgerät, das auch in den knöchernen Gehörgang eingesetzt wird. Es muss für 3 Monate, das ist gegenwärtig die Zahl, auch regulatorisch übrigens, für 3 Monate getragen werden können. Und dann geht man wieder also einmal im Quartal zum HNO-Arzt, lässt sich es einmal rausnehmen, der guckt aufs Trommelfell ob es nicht entzündet ist oder so. Und dann wird das nächste eingesetzt.
Okay, also das heißt, an sich technisch gesehen funktioniert es schon. Man kann es aber noch nicht kaufen, glaube ich.
Doch.
Man kann es schon kaufen. Siehst du, das ist doch vielleicht eine ganz wichtige Metainformation. Man kann es schon kaufen. Das heißt, wir haben ein funktionsfähiges Medizinprodukt, das jetzt hier so in 7 Jahren rausgezaubert wurde. Das finde ich schon eine ziemlich herausragende Leistung, muss ich sagen. Weil wir sprechen jetzt ja hier nicht über eine, sagen wir mal, eine digitale Anwendung oder sowas, sondern über etwas, was im Prinzip im Körper zur Anwendung kommt und eben große technische Herausforderungen hat. Wo würdest du sagen, geht jetzt da die Reise hin? Im Moment ist es ja noch so ein bisschen bulky, sage ich mal, neudeutsch. Wir haben ja einen Teil, der eingesetzt wird, ein Teil ist hinter dem Ohr. Du bist ja, wenn ich das jetzt durch die Blume sagen kann, ein IDO-Fan, oder?
Ja, also zumindest, wenn es möglich ist, sowohl eine hervorragende Schallqualität als auch eine offene Versorgung hinzukriegen. Ich würde sogar sagen, ich bin ein Fan eines Trommelfellhörgeräts, dann fällt der Teil im Gehörgang sogar weg. Aber das kommt, apropos, wo geht die Reise hin? Das kommt wahrscheinlich, also frühestens in 10 Jahren, kann man sagen. Aber wohin die Reise jetzt im Augenblick geht, die Vibrosonic entwickelt ein Gerät, bei dem dieses Gehörgangsmodul die gesamte Elektronik beinhaltet und auch ein Akku, und über die Magnetschnittstelle kann es dann abends aufgeladen werden.
Das heißt, wenn wir jetzt vergleichen die Hörkontaktlinse mit den im Ohr und hinter dem Ohr Geräten, würdest du sagen, du ordnest die Hörkontaktlinse eher als Konkurrenzprodukt zu den In-Ohr-Hörgeräten, oder siehst du da quasi Konkurrenz für alle Hörgeräte, oder wie würdest du das einschätzen?
Na, ich würde ganz sportlich sagen, wenn das in dem Ohrgerät alle Ziele erfüllt, dann ist es eine Konkurrenz für alle Hörgeräte, weil es dann eben einfach besser ist. Und es ist dann ja auch offen. Und das ist sozusagen die Hauptargument für das hinter dem Ohrgerät, dass man die offene vorzieht. Das ist, also die meisten Patienten ziehen die offene Versorgung vor. Ich schätze, der Anteil ist 90%.
Wie ist das denn mit der, sagen wir mal, technischen Reserve, wenn wir jetzt die Lautstärke anschauen? Also jetzt, du sagtest ja schon, Konkurrenz im Prinzip für alle Hörgeräte. Wenn wir jetzt mal die gepowerten Hörgeräte mit reinnehmen, die im Expliziten auch. Ist es möglicherweise auch eine Idee dann, dass man zuerst in diesen gepowerten Markt reingeht auch? Weil da ist die Konkurrenz nicht so groß, ne? Und die Geräte sind auch nicht so elaboriert, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist ein naheliegender Gedanke. Sowas hat aber natürlich auf der einen Seite immer eine Unternehmensdynamik, die letztlich auch historische Gründe hat. Man muss aber auch sagen, dass gegenwärtig die Hörkontaktlinse, so wie sie produziert wird, zwar flach über alle Frequenzen auf nur 105 bis 110 dBSBL kommt. Und wenn man über Powerhörgeräte redet, dann kommen die ja durchaus auch auf 120, 130 dBSBL. Das ist nicht bei vielen Patienten erforderlich. Und da wissen wir aber aus einem Forschungsprojekt, das geht mit der Hörkontaktlinse auch. Das ist aber eben noch ein Entwicklungsschritt. Aber wir haben das im Prinzip nachgewiesen, ist keine große technische Hürde.
Okay. Also ich glaube, dann haben wir zum heutigen Thema Hörgeräte schon sehr viel Input gehabt. Ich fand es mega spannend, einmal einen klugen Nichtmediziner hier zu haben, der einfach auch was Neues entwickelt hat. Ich meine, das ist einfach nicht so oft, dass man das hat und das auch gleich schon wirklich in den Markt reingebracht hat.
Genau, dann kommen wir mit unserem spannenden Thema Richtung Ende, auch wenn ich wie immer das Gefühl habe, dass wir hier noch ewig weitersprechen könnten. Ich versuche mal wieder an einer Zusammenfassung. Also wir haben generell über die Therapie der Hörminderung, den kleinen Ausschnitt Hörgeräte heute gesprochen. Und wir hatten die Unterscheidung, was für Hörgeräte gibt es, also welche Arten. Wir hatten geguckt, wie ist die Indikation, wann kann ich das verordnen. Und dann hatten wir anschließend noch einen echt spannenden Exkurs in den Bereich der Entwicklung von Hörgeräten, von Medizinprodukten. Und da vielen Dank, Ernst, fürs Kommen, für deine Zeit.
Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wie immer, tipptopp zusammengefasst.
Und dann bleibt für mich wie immer noch zu sagen, dann war das Folge 19 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
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 Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.